Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Rauchzeichen, dem Podcast der Tabakfabrik Linz. Mein Name ist Christoph Weiermeier und ich freue mich besonders, dass sich Johannes Bracher, Leiter der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich, heute für uns Zeit nimmt. Hallo Johannes.
Hallo Christoph, servus. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, Johannes. Johannes, ich möchte heute mit dir über die Bank der Zukunft oder die Bank der Gegenwart auch sprechen. Digitalisierung ist im Bankgeschäft nicht erst seit heuer ein Thema, sondern schon die letzten 10 Jahre mindestens. Ich habe mir heute einige Direktbanken angeschaut, so ganz moderne, hippe Banken wie zum Beispiel N26. Warum sollte jetzt, meine Einstiegsfrage, ein Junger zur Sparkasse zum Beispiel gehen? Was kann man zu einer Bank, die digital eigentlich alle Stücke spielt, wie N26 als große Universalbank entgegensetzen?
Danke, ist eine sehr gute Frage, denn diese Frage stellen wir uns fast täglich bzw. regelmäßig. Und N26 ist ja der Inbegriff für solche Digitalbanken. Und wir haben, unsere Paradeantwort ist immer, wir haben George. George ist ja bei uns mehr als nur eine E-Banking-App. Es ist ja bei uns so der Hub für Financial Health und für alles, was es mit dem Thema finanzieller Gesundheit zu tun hat. Das heißt, warum soll er zu einer Sparkasse gehen, wenn er zu einer N26 gehen will? Das ist ganz einfach. Erstens mal, wenn er diese technische Einfachheit sucht, die App bietet, das haben wir mit George auch. Wir haben sogar die offenen Schnittstellen, das heißt, er kann sich zusätzliche Bankservices einbauen und hineinladen. Das Einzige, was wir noch nicht können, wo wir durchaus Aufholbedarf haben, das ist, wie man dort ein Konto anlegt. Hier ist unser KYC-Prozess, also Know Your Customer-Prozess, noch etwas, formulieren wir es mal, hausbackener. Das liegt aber auch an der Regulatorik, die wir in Österreich haben. Aber ansonsten gibt es hier nicht viele Unterschiede, nämlich was die Usability, was die Benutzeroberfläche betrifft, beziehungsweise was die Möglichkeiten bietet, was N26 hat, die wir im George nicht darstellen können. Das ist der eine Punkt. Ich selber habe auch ein N26-Konto, habe das selber mal auch angelegt, weil ich es wissen wollte und 8,5 Minuten hat es gedauert, bis das Konto von der Registrierung beziehungsweise vom Download bis das fertige Konto dann vorhanden war. Das war extrem schnell. Da sind wir noch nicht, auf diesem Weg sind wir, aber da arbeiten wir sehr intensiv daran. Warum man also zu einer Bank kommen soll, wie der Sparkasse Oberösterreich, ist relativ einfach. Bei uns bekommt er halt nicht nur die Bank-App, sondern auch eine Bankfiliale, falls er diese benötigt. Und er hat einen regionalen Player, er weiß, wem er gegenüber sitzt und er weiß auch, dass er sich auf uns verlassen kann.
Jetzt wollen wir nicht so viel Werbung machen. Würden wahrscheinlich andere große Player, Regionalbanken in Oberösterreich auch so argumentieren wie du. Ist auch sehr nachvollziehbar. Aber vielleicht ist die Antwort ja eine andere. Vielleicht ist die Antwort, weil er schon bei der Sparkasse oder beim Mitbewerber länger ist. Wie ist denn das bei den Jungen? Wann steigen die eigentlich ungefähr ein? Also ich habe mein erstes Konto, glaube ich, von der Mutter eröffnet gekriegt mit 12, 13 Jahren. Und das war natürlich dann bei ihrer Hausbank.
Das merken wir natürlich auch, dass gerade wenn es um das erste Konto geht, dass hier eine sehr frühzeitige Bindung über das Elternhaus auch stattfindet, beziehungsweise was man den Ort hat oder wo man im Familienkreis das Konto hat. Das ist auch der Grund, warum es bei uns zum Beispiel einen Spark 7 Club gibt. Bei anderen Banken heißt es anders. Das heißt, wir bieten natürlich für die sehr junge Zielgruppe ein spezielle Angebote auch an, die über das klassische Banking hinausgehen. Das heißt auch gerade diese Konten sind dann wesentlich sicherer. Wir haben zum Beispiel für Neugeborene auch eigene Sparformen, wo es noch richtige Zinsen gibt. Also mehr als wie diese 0,8%, sondern noch richtige 2-3%, wenn man sagt, man hat ein Neugeborenes und man fängt für dieses Kind schon zum Sparen an. Das heißt, wir versuchen da sehr frühzeitig beim Kunden bzw. bei der Kundin zu sein.
Wann sind die Kunden dann eigentlich am mobilsten? Wann wechseln die dann am ehesten? Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, schon seit 20 Jahren bei der Sparkasse zum Beispiel bin, dann brauche ich ja irgendeinen Impetus, dass ich sage, ich gehe jetzt zu einer N26 oder ich nehme mir noch parallel noch ein Konto bei der N26 oder bei einer anderen Bank. Da muss ich ja irgendeine Frustration haben. Meine Frustration ist ja oft dann die, dass man sagt, also bei mir war es mal ansatzweise so, dass ich gesagt habe, ich verstehe nicht, warum ich 7-8 Euro im Monat Kontoführungsgebühr zahlen soll für Dinge, die ich eigentlich alle selbst mache. Ich sehe meinen Bankberater einmal im Jahr, kann ihn natürlich anrufen, oder am Telefon vielleicht auch schimpfen, wenn ich irgendein Problem habe. Das kann ich bei einer Direktbank eher nicht so leicht. Aber eigentlich, für das, dass ich alles selbst mache, im Monat 100, im Jahr 100 Euro ungefähr Kontoführungsgebühren, ist mir zu viel. Ich verstehe, dass eine Regionalbank dann eine Struktur hat und mehr Mitarbeiter hat, aber da bin ich dann meinem eigenen Geldbörsel dann trotzdem näher.
Das ist, also wie du richtig sagst, das Alter des Absprungs, das gibt es in der Form nicht. Du hast es richtig gesagt, es muss irgendeinen Anlassfall geben, warum man die Bank wechselt. Und wir versuchen halt auf eines zu setzen, was du bei keiner Online-Bank hast. Bei uns ist es Vertrauen. Ich sage immer, Trust Business ist unser wesentlicher Faktor. Denn wie du richtig gesagt hast, wenn es mal Probleme gibt, bei uns kannst du anrufen. Wir sind ein verlässlicher Partner. Ich bringe dir ein aktuelles Beispiel aus dem Unternehmertum. Bei uns weiß man, dass man diesen Negativzinsen, diese Einlagegebühr, wann ob einer gewissen Geldsumme auf deinem Konto liegt, bei uns weiß man, der beginnt bei 250.000 Euro, zahle ich dann genauso viel, als wie wir an die EZB zahlen müssen. Hingegen bei einer N26, um das zu bleiben, die haben mir gesagt, na, sie machen es mit 100.000 Euro, dann sind sie von 100.000 auf 50.000 Euro gegangen und dann über Nacht auf 10.000 Euro. Das heißt, Verlässlichkeit, Vertrauen. Ich habe immer, egal ob ich ihn benötige oder nicht, ich habe einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin und ich kann diese nicht nur anrufen, sondern auch in der Filiale vor Ort besuchen. Das heißt, wenn ich nur Zahlungsverkehr abwickle, ja, okay, dann gebe ich fair enough zu, dann können wir mit einer N26 oder anderen Direktbanken nicht mithalten. Wenn es aber dann darum geht, Geld zu verwahren, wenn es darum geht, finanzielle Freiräume zu gestalten, wenn es darum geht, Träume oder dergleichen zu ermöglichen, da braucht es dann schon wieder einen regionalen Partner.
Wie schafft denn jetzt eine Universalbank, eine gut aufgestellte Bank mit vielen Filialen in Oberösterreich, so den Spagat zwischen den Digital Natives, den ganz Jungen und doch dem großen Kundenkreis, die mit Online-Banking oder Mobile-Banking eigentlich gar nichts am Hut hat, beziehungsweise sich vielleicht auch scheut, das überhaupt noch zu machen. Da muss man dann schon sehr segmentieren.
Das machen wir auch und das ist schon ein wesentlicher, auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal von allen oder vielen Regionalbanken, nicht von allen, aber von vielen. Wir versuchen mit dem Kunden dort abzuholen, wo er zu Hause ist, beziehungsweise diesen Painpoint zu befriedigen, der ihn gerade triggert. Wenn ich ein Digital Native bin, den in Wirklichkeit nur das Online-Banking interessiert, dann haben wir, und da komme ich leider nicht drum weg, hier Werbung dafür zu machen, dann haben wir einen George. Und George spielt wirklich alle Stückeln. Wenn ich jemanden habe, der etwas älter ist, der zwar schon online affin ist, aber trotzdem noch den persönlichen Kontakt sucht, für den haben wir die Filiale. Der kann dann in die Filiale gehen, wann er Probleme hat. Und für die ältere Zielgruppe, die der Bargeld sehr, sehr wichtig ist und die halt noch wirklich einen direkten Ansprechpartner braucht, die das Online-Banking überhaupt kein Thema ist, für die haben wir erst recht die Filiale. Das heißt, egal wie die Kundenstruktur ausschaut, egal welchen Painpoint ich habe, wir haben da als Regionalbank einfach den Anknüpfungs- bzw. den Lösungspunkt.
Wie hat sich der Beruf des Kundenbetreuers oder Kundenberaters, je nachdem wie das dann heißt, in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren deiner Einschätzung nach verändert? Früher habe ich das Gefühl gehabt, waren die Banken doch dichter besetzt, jetzt also so kleinere Filialen. Teilweise macht das ein großer Mitbewerber so, dass er zwar Bankfilialen wirklich kleinen Ortschaften nicht auflässt, aber dann quasi nur mehr on demand da ist, also so Mittwochvormittag sind wir dann 2 Stunden da oder überhaupt nur nach Terminvereinbarung. Wie hat sich das verändert?
Der Bankberater ist heute mehr Berater und Consultant, das ist wie Verkäufer. Das hat auch, bringt viele Vorteile, hat aber auch natürlich dementsprechende Nachteile. Ein Vorteil ist, dass der Kundenberater natürlich eine viel, viel sinnstiftendere Aufgabe hat, weil viele Sachen, die er vorher händisch erledigen hat, müssen jetzt digital im Hintergrund abgelaufen bzw. dargestellt werden. Er kann sich mehr Zeit dem Kunden widmen und dem bei komplexeren Aufgabenstellungen helfen. Das ist immer ein großer Unterschied. Dass man heutzutage noch, ich kann mich erinnern, mein erstes Ferialpraktikum war am Land bei einer kleinen Regionalbank, so wie du es so beschrieben hast. Und im Jahr 2000, wo ich dieses Praktikum gemacht habe, ist es ganz normal gewesen, dass um 9 Uhr die Firmenkunden gekommen sind und die Bankbelege sich ausgedruckt aus der Bank abgeholt haben. Und ich habe nichts tun müssen, wie in der Früh, wie ich gekommen bin, war das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich die Bankbelege richtig einsortiere. Das gibt es heutzutage nicht mehr, weil man geht nicht mehr in die Bank und holt sich den Beleg ab, sondern das druckt man sich über sein Online-Banking, welches Tool man auch immer dann verwendet, wird das automatisch herausgefahren. Das heißt, es haben sich einfach Sachen automatisiert, beziehungsweise was bleibt übrig? Der Kundenkontakt, der qualitative Kundenkontakt, der auch einen Mehrwert bietet. Denn bei allen digitalen Lösungen, die es jetzt so gibt, bei komplexeren Fällen ist es dann trotzdem wieder, und das sehen wir auch, der menschliche Kontakt, der dann zählt, beziehungsweise der Grund, warum man dann auch in eine Bank geht.
Das heißt, vereinfacht gesagt, der Bankberater stempelt heute weniger Belege ab, tut weniger Geld zählen. Die Digitalisierung macht ihn gewissermaßen oder sie gewissermaßen dann auch frei für den Kunden, um mehr Zeit zu haben.
Genau, also die aktuelle Phase zeigt es auch ganz gut. Wir haben eine Nullzinspolitik oder eine Nullzinszeit seit Jahren. Das heißt, wenn ich mein Geld aufs Sparbuch lege, dann weiß ich eines, ich verliere Geld. Die Inflation frisst mir schon mal alles Ersparte ab, ich bekomme keine Zinsen. Das heißt, mein Gegenüber möchte aber zumindest inflationserhaltend sein Geld anlegen. Und da bedarf es Beratung. Denn wir sind nicht die, die sagen, ja, das risikolose Geschäft gibt es nicht. Denn es hat jedes Geschäft ein gewisses Risiko, etwas mehr oder etwas weniger. Wenn ich das Geld nur aufs Sparbuch lege, dann weiß ich, dass das Geld fix weg ist. Das heißt, da weiß ich, dass es weniger wird. Das heißt, sich dem Gegenüber stärker zu widmen, ihn dort abzuholen, wo er zu Hause ist, das ist heutzutage eine der Hauptaufgaben. Und so fair und so ehrlich müssen wir schon auch sein, der Gesetzgeber ist ja sehr kreativ, wenn es darum geht, sich neue Formulare einfallen zu lassen. Ich habe zuerst schon diesen KYC, diesen Know Your Customer Prozess genannt. Natürlich gehört auch dazu, dass man gemeinsam mit Kundinnen und Kunden das ordentlich dokumentiert und auch ordentlich ausführt, damit man im Nachhinein auch dann sieht, okay, man hat in der Beratung alles richtig gemacht.
Ich möchte den Ball aufnehmen von der Beratung. Das beratungsintensivere Geschäft ist ja für die Bank meistens dann auch das lukrativere.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt von Finanzprodukten sprechen, dann ist da wahrscheinlich auch mehr Geld drinnen. Also so ganz uneigennützig ist ja das dann auch nicht.
Ja, das ist ja nichts Unanständiges, Geld zu verdienen. Das ist ja, wäre ja schade, wenn man sich anschaut, Sportevents, regionale Veranstaltungen leben ja vom Sponsoring. Und damit man der Region wieder Geld zurückgeben kann, muss man das vorher mal verdienen. Also ja, und ich verwehre mich auch dazu, ich bekenne mich auch dazu, eine Bank soll Geld verdienen, denn erstens Übergehalt haben am Monatsende und wie schon erwähnt, der Wirtschaftskreislauf soll ja funktionieren. Stell dir vor, wir als Bank würden kein Geld verdienen, dann könnten wir uns die Miete in der Backfabrik nicht leisten.
Das wäre nicht gut.
Ja.
Johannes, wenn man jetzt in die nahe Zukunft blickt, in den letzten Jahren, Apple Pay, PayPal hat sich sehr, sehr gut entwickelt, Zoin, diese App der österreichischen Banken oder einiger österreichischer Banken. Was kommt denn die nächsten Jahre auf uns noch zu? Was gibt es da für Tools? Du sprichst gerne über George, das kann sehr viel, das ist wirklich ein mächtiges Portal, möchte ich fast sagen, ja, wo man wirklich vom ETF bis zum, weiß ich nicht, was alles schon machen kann. Und kommt das zum Beispiel, kommt dieses Realtime-Banking einmal in Österreich, wo man in 10 Sekunden eine Überweisung dann auch am Ziel hat, weil das versteht ja eigentlich auch keiner mehr, dass das noch einen Bankarbeitstag dauert.
Ja, also im Privatkundengeschäft stehen wir quasi schon bereit, innerhalb von George ist es zum Beispiel schon so, also innerhalb der George-Familie wird das Geld real-time hin und her geschickt. Funktioniert mit den anderen Banken noch nicht, wird aber der nächste Schritt sein. Was viel, viel spannender ist, beziehungsweise ich möchte jetzt gar nicht auf die Apps oder auf die Tools, sondern auf was anderes noch aufmerksam machen, beziehungsweise den Fokus auf was anderes richten. Du hast zuerst gesagt, wann geht man weg von einer Bank? Man geht dann weg, wann irgendwas nicht passt, wenn man unzufrieden ist. Und diesen Unzufriedenheitspunkt, den wollen wir so spät wie möglich hinauszögern oder ihn gar nicht passieren lassen. Und da spielt auch die Technik wieder mit. Wir haben natürlich Robotik im Hintergrund laufen oder automatisierte Prozesse, die aus Fehlern lernen und schauen, dass die in Zukunft gar nicht mehr passieren. Wir sammeln, so wie viele andere, auch natürlich Daten über unsere Kundinnen und Kunden. Das sind aber jetzt nicht nur personenbezogene Daten, sondern wir clustern das Ganze auch, damit wir wissen, okay, der oder die Kundin könnte mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit jenes Kundenbedürfnis haben. Und wann dieses Kundenbedürfnis da ist, dass wir das auch anbieten können. Ich mache das an einem ganz banalen Beispiel fest. Vor ein paar Jahren war es noch gang und gäbe, dass es geheißen hat, hey, ihr müsst im ersten Quartal Hausnummer 250 Bausparträge verkaufen. Punkt. Und dann sind hat jeder Kundenberater seine Kundinnen und Kunden durchtelefoniert, bis er die 250 Bausparträge verkauft hat. Ob der Kunde das jetzt nicht, ob der das jetzt einen Bauspartrag benötigt hat oder nicht, das war in dem Moment zweitrangig. Wichtig war von mir für den, dass er das verkauft, was er braucht. Wir drehen das Ganze jetzt um und wir schauen, okay, in welchem Kundensegment ist der, wie schaut denn seine Lebenswelt aus und wo können wir den abholen? Was könnte denn der jetzt oder in Zukunft brauchen? Und dem dann das anzubieten, was er in dem Moment auch benötigt. Das heißt, diese Kundenzentriertheit kommt viel, viel stärker in den Fokus und weniger der Verkaufsansatz. Und das ist eine wesentliche Änderung und das ist auch ein großer Vorteil der digitalen Prozesse. Das ist der eine. Und das zweite ist natürlich, wir wollen den Kundinnen und Kunden das Leben so leicht wie nur möglich machen, damit sie, so wie es du richtigerweise zuerst gesagt hast, die einfachen Sachen selbst erledigen können. Und dann, wenn sie zum Kundenberater gehen, dass sie dann auch dementsprechend das, was ich zuerst gesagt habe, auch den Wert des Gesprächs anerkennen, damit dann der Preis, ob das jetzt 6 Euro, 7 Euro im Monat oder 20, 30 Euro im Quartal sind, damit das auch gleich gar nicht mehr hinterfragt wird.
Ein Thema, das derzeit in aller Munde ist, sind Kryptowährungen. Da gibt es eine neue Goldgräberstimmung, da schnellen die Kurse quasi Richtung Mond. Wie sieht man das als Bank? Weil Krypto stellt ja in gewisser Weise auch die Banken ein bisschen in Frage.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich muss deshalb schmunzeln. Ich habe heute um 15 Uhr jeden Montag ist bei uns am Nachmittag Vorstandsmeeting und ich bin heute um 15 Uhr genau wegen diesem Thema bei uns beim Vorstand und pitche dort eine Idee, die wir haben. Was wir wissen ist, das Thema Kryptowährungen kommt auf uns zu. Das wissen wir. Was uns jedoch noch fehlt, ist, der Regulator muss uns da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Derzeit sagt der Gesetzgeber, Freunde, Kryptowährungen und klassische Banken, das geht nicht. Wir wissen, dass das Thema auf uns zukommt. Wir wissen auch, dass es immer mehr Kundinnen und Kunden gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was wir derzeit noch nicht können, ist als Regionalbank klassische Lösungen anzubieten. Das liegt auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, weil es das Gesetzgeber nicht erlaubt, beziehungsweise auch technischer Natur, weil wir die Schnittstellen noch nicht haben, die das Ganze ermöglichen. Und das Dritte ist, und so ehrlich müssen wir auch sein, die Kryptowährungen sind noch immer hochspekulativ. Und solange wir unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater nicht fit gemacht haben, werden wir das unseren Kunden nie empfehlen. Denn eines muss jedem klar sein, wir als Bank wollen nur das verkaufen, was wir selber verstehen, denn unterm Strich bleibt es ja bei uns wieder hängen. Das heißt, wenn wir eine Falschberatung machen oder wenn wir etwas verkaufen mit aller Gewalt, dann wir und es entsteht ein Schaden, dann müssen wir den sowieso wieder haften. Und da sind wir wieder bei dem, Bank-Business ist Trust-Business, denn das unterscheidet uns ja von digitalen Banken oder reinen Digitalbanken. Bei uns kauft man sich nicht nur Beratung, sondern auch Vertrauen. Also ja, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, wir wissen, dass das kommt. Wir harren noch etwas der Dinge, weil der Gesetzgeber uns noch nicht ganz loslässt. Wir wissen aber, dass das ein Segment ist, dem wir uns in Zukunft nicht verwehren können.
Abschließend noch die Frage zur Startrampe. Die gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren hier in der Tabakfabrik. Ich glaube, man kann sagen, das ist schon eine Erfolgsgeschichte.
Ich zitiere jetzt meinen Chef, in Max Buntner, der auch Vorstand der Sparkasse Oberösterreich, der gesagt hat, wir hätten ja an vieles geglaubt, aber nicht, dass wir so zufrieden sind mit der Startrampe. Warum? Weil wir auch einen gewissen Mindset-Change in die Bank hineingetragen haben. Auf der einen Seite arbeiten wir mit Startups hier zusammen, wir entwickeln sie und begleiten sie. Auf der anderen Seite begleiten und entwickeln die Startups aber auch uns weiter, was neue Geschäftsmodelle betrifft, was Geschwindigkeit betrifft, was Mindset betrifft. Dieses Trial and Error etwas stärker in die Bank hineinzutragen. Natürlich, nochmal, ein wichtiger Faktor für uns ist Vertrauen, aber natürlich auch dieser Mut, etwas auszuprobieren. Und diese zwei Welten zusammenzubringen, das gelingt hier in der Startrampe sehr, sehr gut. Ich möchte auch an dieser Stelle, muss man dem Team der Tabakfabrik auch gratulieren und sagen, ihr sorgt auch dafür, dass die Rahmenbedingungen dementsprechend sind. Und ja, wir als Bank oder ich als Leiter der Startrampe bin mega happy hier, freue mich wirklich jeden Tag, wenn ich hier hineinfahren darf, wenn ich vor allem mit so spannenden Unternehmen, mit Startups zusammenarbeiten darf und diese dann begleiten darf, damit die Bank auch neue Geschäftsmodelle versteht, damit wir dann, wie ich zuerst wieder gesagt habe, auch diesen speziellen Geschäftsmodellen neue Produkte und Services anbieten zu können, denn dann haben beide Seiten was davon.
Vielen Dank, Johannes, fürs Zeitnehmen und noch einen erfolgreichen Tag.
Ja, danke Christoph, dass ich dabei sein durfte, und ich sage immer bei unserem Podcast, egal was passiert, das Wichtigste ist immer, glaub an dich.
Das lassen wir mal so stehen. Danke, Johannes. Diese Ausgabe von Rauchzeichen, dem Tabakfabrik-Podcast, entstand im Rahmen von Digital Makers Hub, einem gemeinsamen Projekt von Fachhochschule St. Pölten, Industry Meets Makers Wien, Net for Future und Tabakfabrik Linz. Digital Makers Hub wird von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt und hat das Ziel, die Digitalisierung für Klein- und Mittelbetriebe greifbar zu machen und zur Etablierung einer digitalen Kultur beizutragen. Weitere Informationen auf www.digitalmakershub.at. Redaktion Christoph Weiermeier.